Exodus 2. Mose, und ich lese aus Kapitel 15, Verse 1 bis 21. Damals sang Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang, und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert, und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen, der verzehrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Es standen die Wogen wie ein Damm, die Fluten erstarrten mitten im Meer. Der Feind sprach: Ich will sie jagen, ich will sie ergreifen, ich will den Raub verteilen, will meine Wut an ihnen auslassen. Ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Du wehtest mit deinem Wind, da bedeckte sie das Meer. Sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, Wunder vollbringt. Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Furcht ergreift die Bewohner des Philisterlandes. So erschrecken die Fürsten Edoms. Zittern befällt die gewaltigen Moabs. Alle Einwohner Kanaans werden verzagt. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes, so dass sie erstarren wie Steine, bis dein Volk hindurchzieht. O Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Denn die Rosse des Pharaos gingen ins Meer hinein mit seinen Streitwagen und Reitern, und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen. Die Kinder Israels aber gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Und Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Tamburin und im Reigen. Und Miriam antwortete ihnen im Wechselgesang: Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt.
Lasst uns zusammen beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns begegnest dadurch. Und wir bitten dich, dass du jetzt zu uns sprichst. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen unseres Herzens wohlgefällig vor dir sein. Denn Herr, du bist unser Fels und unser Erlöser. In Jesu Namen. Amen. Welches Lied ist am meisten auf dieser Welt gespielt worden? Welches Lied ist am meisten auf dieser Welt gespielt worden? Die Antwort ist nicht irgendetwas von den Prinzen. Schade für Leipzig. Die Antwort ist nicht irgendetwas von den Beatles. Es ist auch nicht Happy Birthday, wofür ich auch sehr dankbar bin. Das meistgespielte Lied auf dieser Welt ist das Disney-Lied. Das Lied, was man hört, wenn man bei einem Disney-Park ist. It's a small, small world. Es ist eine kleine, kleine Welt, so heißt es. Etwas ungewöhnlicher Erfolg, muss man schon sagen, denn es ist eigentlich fast nie im Radio gekommen. Und kein Promi hat das je wirklich aufgenommen und gesungen. Und doch, seit April 1964, über den 5 Disney Parks, ist dieses Lied mehr als 50 Millionen Mal gespielt worden. Ein etwas ungewöhnlicher Erfolg. Nun, heute habe ich einen anderen musikalischen Erfolg für euch, wieder auch sehr ungewöhnlich. Dieses Lied heißt Ross und Reiter. Und es war sehr beliebt in der Zeit des Alten Testaments. Und man muss eigentlich staunen, dass es so beliebt war, wenn man den Refrain sich anschaut. Vers 1. Ross und Reiter hatte er ins Meer gestürzt. Tralalalala, lalalala. Der Erfolg dieses Liedes wird noch erstaunlicher, wenn man bedenkt, wer dieses Lied zuerst gesungen hat. Dieses Lied wurde zuerst gesungen von einem Chor. Ein Chor auf einer Art Reisetor, konnte man schon sagen. Dieser Chor ist etwa Millionen Israeliten, gerade auf dem Weg raus aus Ägypten. Und wir wissen sogar, wer ihr erstes Publikum war. Letzte Vers von Kapitel 14. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und hier kommt das Publikum. Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Ein ungewöhnliches Lied, ein schockierendes Lied, wenn wir mal ehrlich sind. Und so ist die Frage, was will Gott uns durch dieses Lied sagen? Heute wollen wir sehen, erstens den Gott, der für uns siegt. Zweitens den Sieg, den Gott uns schenkt. Und dann drittens das Lied, das wir zu Gott singen. Erstens dann der Gott, der für uns siegt. Wenn man dieses Kapitel anschaut, vor allem die Verse 1 bis 21, sieht man, dass etwa 13 Mal kommt der Name des Herrn vor. Und wenn man die Verben, also Bewegungswörter, die tatkräftigen Wörter hier in dem Text anschaut, so kann man sehen, sehr schnell erkennen, es ist nicht Mose, der diesen Sieg gewinnt, es ist Gott. Gott ist derjenige, der der Held dieser Geschichte, der Held dieses Liedes ist, nicht Mose. Und sicherlich ist es dir auch aufgefallen, dass Mose etwas ganz Besonderes findet an diesem Gott. Und das ist nämlich seine Stärke. Mose sieht gerade hier und er singt darüber, dass der Gott Israels nicht irgendein kleiner Gott ist, kein kleines Göttchen, sondern er ist der allmächtige Herr. Schaut mit mir Vers 1 an. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Und einen ähnlichen Inhalt findet man auch zum Beispiel in Vers 6 oder dann auch am Ende des Liedes im Vers 18. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Vor dem Exodus hat Ägypten eine Art religiösen Buffet angeboten. Überall in Ägypten waren ganz viele Götter und du könntest dir deine Lieblingsgottheiten aussuchen, um die da anzubeten. Ganz nach deinem Geschmack. Und das war der Tisch sozusagen, von dem Israel 430 Jahre lang gegessen hat. Eine multikulturelle Gesellschaft mit ganz vielen Göttern. Und auch jetzt erkennen sie, dass ihr Gott, Jahwe, der Gott von Israel, der einzige, allmächtige, herrschende Gott ist. Der große, souveräne Gott. Der Gott, dessen Plan für sein Volk nichts und niemand verhindern kann. Auch nicht die ganze Streitkräfte Ägyptens. Und weil Gott der allmächtige Herr ist, erfährt sein Volk Schutz. Erfährt sein Volk Erlösung. Weil Gott das Herz Pharaos in seiner Hand wie nasse Lehm hält. Und weil Gott Wasser einfach so mit seinem Atmen, mit seinem Wort teilen kann. Und deswegen betet Gottes Volk ihn an. Und dabei ist auch nicht zu übersehen, dass Gottes Macht Hand in Hand mit seiner Liebe, mit seiner Treue geht. Der Gott, den Mose und Israel hier anbeten, ist kein Gott, der irgendwie eine starke Arm hat, aber ein ganz schwaches Herz. Dieses Gott hat Macht und Liebe in aller Fülle. Er verwendet sein Allmacht eben dafür, um sein Volk zu retten. Vers 2. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang, und er würde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Gott ist nicht nach ein paar Tagen aufgetaucht, nach langem Urlaub irgendwo anders. Nein, der Gott hier, der für Israel gehandelt hat, das ist der Gott ihres Väters. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dieser Gott, der seinem Volk in Treue begegnet, der Verheißungen macht, die unerschütterlich sind, unzerbrechlich sind. Der Gott, der seine Macht nutzt, um seinem Volk in Freundschaft und Liebe zu begegnen. Und deswegen sind Gottes rettende Taten für Israel kein vorübergehende, launige Entscheidung von ihm. Nein, das ist der feste Entschluss seiner Liebe. Das ist seine standhafte Treue. Die Frucht seiner ewigen Liebe. Vers 13. Du leitest in deine Gnade das Volk, Gegenwart, das du erlöst hast, Vergangenheit. Und durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Da ist Zukunft auch angesprochen. Diese ist eine konstante Liebe, die Gott in seinem Herzen für sein Volk hat. Und was für eine wunderbare gute Nachricht das ist für uns. Die größte Macht, die stärkste Macht, die es überhaupt gibt, gibt es in unserem Gott, der auch das größte Herz hat und alle Liebe in sich selbst hat. Und weil Gott seinem Volk so unverschämt hingegeben ist, ist ihm sein Name überhaupt nicht peinlich. Ist es dir aufgefallen, dass auch Israel nicht peinlich, Gott für seinen Namen zu preisen? Vers 3. Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Das Erstaunliche, was wir hier sehen, ist, dass Gott geht kriegen. Er bekriegt, weil er liebt. Weil er Israel geliebt hat, hat er ihre Feinde besiegt und bekämpft und bekriegt. Und wenn wir ehrlich sind, ist das schon ziemlich schwierig für uns zu schlucken. So ein Gedanke hören wir nicht häufig, so einen Gedanke hören wir vielleicht auch nicht so gerne. Vielleicht findest du es anstößig, einen solchen gewalttätigen Gott hier zu begegnen. Ist das nicht etwas, was man doch lieber hinter sich vergisst? Doch wir müssen dabei erkennen, dass unsere Sicht der Dinge sehr kulturell bedingt ist. In vielen anderen Kulturen ist es nicht Gottes Gerechtigkeit, die irgendwie anstößig wirkt, sondern es ist seine Liebe, seine Vergebung. Und in der Tat kann das auch von unseren Lebensumständen abhängen. Erfährst du echtes Leiden in deinem Leben, erfährst du tiefe Ungerechtigkeit, bleibende Ungerechtigkeit, dann ist es nicht Gottes Gerechtigkeit, die du irgendwie problematisch findest, sondern wir finden Gottes Liebe denn problematisch. Wie kann er denn der Gott sein, der seine Feinde vergibt? Das geht nicht. Wenn wir ehrlich sind, sind wir sowas von schnell dabei, Gottes Charakter zu hinterfragen, Gottes Charakter anzuzweifeln, sein Herz zu misstrauen, ohne uns jemals dieselben harten Fragen zu stellen. Könnte es sein, dass unsere aufgeklärte Hintergrund, dass unsere mittelschichtliches, gutbürgerliches Leben hier uns doch taub macht zu der Wahrheit? Und das Ding ist, dass wenn wir Gottes Gerechtigkeit wegwerfen, wenn wir sagen, mit so einem Gott können wir nichts anfangen, wir bilden unseren Gott neu, dann verlieren wir nicht nur seine Stärke, sondern wir verlieren den Trost und die Kraft seiner Liebe. Und das wissen wir alle, ganz intuitiv. Denn wenn wir irgendjemanden lieben und jemand kommt und tut diese Person, diese von uns geliebte Person, etwas Unrechtes, dann ist unsere erste Reaktion, unsere Herzensreaktion, nein, das geht nicht. Gerechtigkeit muss da sein. Dieser Angreifer darf nicht weitermachen. Er muss gestoppt werden. Liebe beschützt das Geliebte. Das ist intuitiv so. Und so ist es auch mit Gott. Weil Gott sein Volk liebt, so beschützt er es und gewinnt einen Sieg für es. Und deswegen ist es eine solch gute Nachricht für uns, dass Jesus Christus ein Kriegsmann ist. Ja, Jesus ist ein Kriegsmann. Wir dürfen nicht dabei denken, dass irgendwie der Gott des Alten Testaments anders ist als der Gott des Neuen Testaments. Denn Mose singt hier über den Sohn Gottes. Und das wissen wir aus dem Buch Judas im Neuen Testament, Vers 5. Wir hören es jetzt. Buch Judas, Vers 5. Jesus hat sein Volk aus dem Land Ägypten gerettet. Wir haben hier nicht mit irgendeinem willkürlichen Gott zu tun, sondern wir haben hier mit Jesus zu tun. Denn der Sohn Gottes ist der Gott, der sein Volk aus Ägypten gerettet hat. Er ist der Sohn Gottes, der sein Volk verteidigt hat und dabei die Ägypten im Roten Meer ertrunken hat. Derselbe Jesus, der damals gesiegt hat, der auch vor unserem Kreuz gesiegt hat, ist der Jesus, der noch einmal als unseren Kriegsmann ausreiten wird. Offenbarung 19, Vers 11. Ich sah den Himmel geöffnet und sehe ein weißes Pferd. Und der, der drauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet er und kämpft er. Derselbe Jesus. Und sehen wir dann Jesu Liebe hier? Sehen wir Jesu Gerechtigkeit und seine Hingabe zu seinem Volk? Dann gibt es nur eine angemessene Reaktion. Und das ist genau das, was in Vers 11 zum Beispiel passiert. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend? Die einzige angemessene Reaktion ist, Gott zu loben. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. In 2. Mose 15 sehen wir Gottes Lobenswürdigkeit, seine Einzigartigkeit, genau darin, in dem Sieg, den er für uns gewinnt. Also unser zweiter Punkt, der Sieg, den Gott uns gibt. Stellt euch es vor. Es ist Nacht, es ist dunkel und der Geruch des Todes liegt in der Luft. Die Israeliten machen sich auf den Weg, weg von zu Hause, ab in dem verheißenen Land. Unter ihren Fingernägeln ist noch das getrocknete Blut von den Lämmern, die sie vor wenigen Stunden geschlachtet haben. Eine Säule vor Wolken und Feuer geht vor ihnen über den sandigen Boden. Und nach einigen Tagen sind sie endlich beim Schilfmeer angekommen und lagen dort. Und doch einmal drehen sie sich um, denn hinter ihnen sehen sie eine Staubwolke. Sie hören den Krach der ägyptischen Streitkräfte, die immer näher kommen. Sie sehen in der Ferne, dass die Waffen Ägyptens und ihre Streitwagen, das ganze Metall glänzt in der Sonne. Und es kommt näher. Israel schreit vor lauter Angst. 14, Vers 11. Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Und doch mit dem Krach der kommenden Ägypten und mit den fürchterfolgten Schreien der Israeliten steht ein kleiner Mann da an dem Ufer des Sees und er hält einen Stab in seiner Hand. Er hält diesen Stab über den Meer. Und das Wasser teilt sich. Die Wolkensäule vor Israel begibt sich auf einmal hinter ihnen. Langsam wird's dunkel. Und diese Wolkensäule wird zu einer Feuersäule, die die Nacht erhält und doch zur selben Zeit die Ägypter fern von den Israeliten hält. Und mit stillen Wasserbergen zu ihren linken Seiten und zu ihrer rechten beeilt sich Israel über den Meeresboden, auf einmal trocken geworden für sie. Und sie beeilen sich auf den Weg dadurch. Wenn der Morgen endlich anbricht, drehen sie sich um und sie sehen die Ägypter liegen und stehen noch da hinter ihnen. Die Ägypter hatten sich auf den Weg gemacht, um Israel nachzufolgen, und doch jetzt sehen sie in der Dämmerung des Morgens, dass die Ägypter da in der Schlamm feststehen. Und sie sehen, wie die Wasserbergen auf einmal runterfallen. Vers 28, Kapitel 14, Kapitel 14, Vers 28. Denn die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und Reiten der ganzen Macht des Pharao, die ihnen ins Meer warfen, so dass auch nicht eine von ihnen übrig blieb. Israel steht auf einmal jetzt frei. Ihre Unterdrücker liegen auf dem fernen Ufer. Und doch, was heißt dieser Sieg für Israel? Was bedeutet das für Gottes Volk? Und es bedeutet, dass Gott sie erworben hat. Vers 16. Dein Volk, das du erworben hast. Gottes Volk haben eine neue Identität bekommen. Sie sind nicht mehr die Gefangenen, nicht mehr die Versklavten. Nicht mehr gehören sie Pharao, damit er seine Träume verwirklichen können. Koste es Israel, was es wolle. Jetzt gehören sie Gott. Sie sind befreit worden. Sie bekommen eine neue Identität als Gottes erlöste Volk. Gott hat sein Volk gerettet und das bestimmt nicht nur ihre Vergangenheit, sondern auch ihre Gegenwart und auch ihre Zukunft. Vers 17. Gott, du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu einem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Gott hat sein Volk errettet, damit er ihre Zukunft sein kann. Er wird Israel ins verheißene Land bringen, da auf dem Berg pflanzen, wo er dann auch seinen Tempel bauen lassen wird, wo er unter seinem Volk wohnen wird. Das ist das Wunderbare daran. Gott hat sein Volk nicht nur gerettet, nicht nur befreit, nicht nur erkauft, sondern er will auch mit denen wohnen, zusammen mit denen sein, in Intimität, in Nähe, in Beziehung. Dieser Sieg bedeutet nichts weniger als laute Rettung für Israel. Gottes freies Geschenk, alles aus seiner Güte, alles aus seiner Gnade. Es ist so klar zu sehen, von Anfang bis zum Ende, Israel hat nichts gemacht, um diesen Sieg zu verdienen. Nichts gemacht, um diesen Sieg irgendwie ihren Beitrag dazu zu bringen. Das ist Gottes Handeln allein. Und es ist dir sicherlich aufgefallen, dass Gott sein Volk durch Gericht gerettet hat. Kapitel 12 sehen wir, dass Gott beim Passafest sein Volk von Gericht rettet. Ein unschuldiges Lamm stirbt, so dass schuldige Menschen leben können. Rettung vor dem Gericht. Hier in Kapitel 15 hören, wie wir Israel aus der Kehle heraus, aus dem Herzen heraus Gott lobt, weil er sein Volk durch Gericht rettet. Verse 4 bis 6. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf Gott ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfe sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf dem Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Rettung durch Gericht. Gott hat Ägypten gerichtet. Und es ist eine angemessene Gerechtigkeit. Es mag uns vielleicht blutrünstig vorkommen, aber es sind immerhin die Ägypter hier, die jetzt tot sind, die Israels Babys im Kapitel 1 von 2. Mose ertrunken haben. Und jetzt würden die von Israels Gott ertrunken. Gottes Gericht hier ist angemessen. Es ist gerecht, Gott hat Ägypten gewarnt. Es ist lobenswert, denn Israel singt und preist. Und Gottes Gericht wirkt als eine Warnung. Es ist eine Warnung für andere Nationen, dass sie sich nicht mehr gegen Gott auflehnen sollen, sondern Buße tun sollen, zu Gott im Glauben umkehren sollen. Vers 14. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Und in der Tat, würden wir weiter blättern im Alten Testament zum Buch Josua, zum Kapitel 2 im Buch Josua, würden wir sehen, dass wenn Israel Spionen in das verheißene Land einschickt, um zu sehen, wie das Land ist und was es da alles so gibt, da begegnen diese zwei Spionen Rahab. Und Rahab beschützt sie. Wieso macht sie das? Weil sie von dem Exodus gehört hat. Sie hat von Israels Gott gehört und von seinem Sieg über die Ägypten. Und deswegen will sie jetzt Gott gehorchen. Dieses Gericht ist angemessen, ist gerecht, ist lobenswert und ist eine Warnung, die wirkt. Und es ist nicht das letzte Mal, wo Gottes Volk Gott für sein Gericht loben. Das ist kein primitives Stück Gedankengut, was wir irgendwie hinter uns schmeißen können. Sondern an dem Tag, wo Jesus Christus zurückkommt, werden alle, die Jesus kennen, dieses Lied singen. Offenbarung 19, Vers 1 und 2. Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Wieso? Vers 2, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Gottes Rettung ist immer eine Rettung vom Gericht und sie ist immer eine Rettung durch Gericht. Was Jesus hier bei dem Exodus macht, das hat er auch für uns am Kreuz gemacht, wo er die Schuld auf sich genommen hat. Und das wird er auch machen, wenn er wiederkommt und er diese Erde neu macht, und zwar durch Feuer. Nur so kommt eine neue Erde zu uns. Und was Jesus macht, wie wir hier im Kapitel 15 sehen, es ist immer lobenswert. Und das ist unser letzter Punkt. Das Lied, das wir zu Gott singen. Kennt ihr dieses Lied? Ich weiß tatsächlich nicht, wie die Melodie geht. Also wenn ich falsch mit der Melodie liege, das tut mir leid. Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein, ward sie gestoßen von unserem Gretelein. Die Hexe musste braten, die Kinder gehen nach Haus. Nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. Kennt ihr das? Ah, sehr gut, ihr seid Deutsch, das freut mich. Hört man diese kleinen Liedstrophe an, muss man wieder bedenken, dass das etwas blutrünstiger ist als die meisten Kinderlieder, die man heutzutage hört und singt. Doch das Ding ist, liest man die Geschichte von Hans und Gretel, ist man richtig in die Geschichte reingekommen, dann freut man sich, dass diese böse Hexe endlich tot ist. Es ist gut, die Kinder sind sicher. Die Kinder werden nicht zum Sonntagsmittagessen gebraten, sondern die böse Hexe kriegt so ein Schicksal. Und die Kinder sind sicher. Freiheit ist da, das Böse ist besiegt worden und man will mitsingen. Und so geht's uns auch. Wenn wir ehrlich miteinander sind, wollen wir das Lied Ross und Reiter hatte ins Meer gestürzt mitsingen. Klar, wir geben es nicht so häufig zu, aber wir wollen das Lied mitsingen. Jeder will ein solches Lied singen, denn jeder von uns weiß, wie es ist, an irgendetwas oder irgendjemanden versklavt zu sein. Und die Sehnsucht nach Freiheit sitzt tief in unserem Herzen. Wieso ist das so? Es ist so, weil Gott uns für sich selbst gemacht hat. Damit wir ihn kennen, damit wir ihn lieben, damit wir ihn anbeten. Damit wir unsere Identität von ihm annehmen, aus seiner gnädigen Hand. Und weil wir ihn abgelehnt haben, weil wir ihn ablehnen, stecken wir in einer Identitätskrise. Wir versuchen verzweifelt nach irgendeinem Ersatzgott, der uns Bedeutung, der uns Identität, der uns Freiheit irgendwie im Leben schenken soll. Und weil diese Suche eine Reise ohne Ankommen ist, stecken wir fest in einer Identitätskrise. Lass mich ein paar Beispiele geben. Definierst du dich durch dein ethisches Leben, durch deine Moralität, deine Gutsittlichkeit, dann wirst du immer darin gefangen sein, besser als andere Menschen leben zu wollen. Das wirst du immer wollen, denn nur so kannst du von dir selbst denken, ja, ich bin ein guter Mensch, ich bin besser als denjenigen und diejenigen. Aber das Ding ist, willst du so leben, willst du besser sein als andere Menschen, so bist du eigentlich kein guter Mensch, denn du tust die guten Dinge nur, damit es dir was bringt. Damit du selbst von dir selbst beeindruckt bist. Das ist genauso selbstsüchtig wie alles andere, was man sich so vielleicht unter Selbstsucht vorstellen kann. Das ist nicht selbstlos. Und so ist man versklavt. Oder man findet seine Identität in der Familie oder in dem Partner. Und dann kann man erst zur Ruhe kommen, wenn ich die Anerkennung und die Sicherheit, die Liebe meiner Familie oder mein Ehepartner für mich gesichert habe. Erst wenn die Dinge feststehen, kann ich zur Ruhe kommen. Und ich bin von denen abhängig. Ich brauche sie, um glücklich zu sein. Und ich bin versklavt. Und jeder Versuch, endlich mal anzukommen, endlich mal in unsere selbstgebastelten Identitäten zu ruhen, scheitert. Weil die Dinge dieser Welt, die Personen dieser Welt, an die wir uns so festhängen, können uns das nicht geben, was Gott uns gibt. Und klar, wir haben keine ägyptischen Streitwagen auf unseren Fersen, aber es kann sich so anfühlen. Und wir können nie eine solche Freiheit schmecken, die Israel gerade hier schmeckt. Eine Freiheit, die sich im Gesang äußert. Und doch hier bietet Gott uns eine solche Freiheit tatsächlich an. Eine neue Identität in Christus, die wir selbst nicht basteln müssen. Die nicht von unserem Tun und Machen abhängig ist. Eine Identität, die uns befreit, damit wir uns nicht mehr beweisen, nicht mehr bedeutungsvoll machen müssen. Eine Freiheit, die Person zu sein, die Gott geschaffen hat. Freiheit, Gott zu kennen, Gott zu lieben, andere wirklich selbstlos zu dienen. Freiheit, die uns auch singen lässt. Und hier bei dieser Einladung, die wir haben, ist zur selben Zeit auch eine Warnung. Die Warnung ist klar, wenn du kein Christ bist, freue ich mich so sehr, dass du hier bist. Und ich hoffe, dass du Gottes Wort zuhörst und diese Warnung hörst. Weil es gibt einen Gott, einen echten Gott der Welt, der diese Welt nicht, dem diese Welt nicht egal ist. Er kümmert sich um diese Welt. Er kümmert sich um das, was gut ist. Und er richtet das, was böse ist. Und vor ihm stehen wir genauso schuldig wie Pharao. Und unsere einzige Hoffnung ist, dass wir umkehren. Dass wir zu Jesus gehen und an ihn glauben, damit wir auch nicht von Gott gerichtet werden. Aber bei der Warnung ist die Einladung umso größer. Kommen wir doch zu Jesus, kommen wir zu ihm, werden wir von ihm angenommen, dann werden wir nie gerichtet werden, weil Jesus für uns schon gestorben ist. Und so nimmt Gott uns an. Wie können wir wissen, ob wir diese frohe Botschaft der Annahme in Christus wirklich beherzigt haben? Wie kannst du wissen, ob es wirklich tief in dir gedrungen ist? Machst du das, was Israel macht? Kannst du singen? An schlechten Tagen und an guten Tagen. An schlechten Tagen kannst du immer noch zu Gott, dem Vater, singen, weil du weißt, dass Jesus deine Freiheit, Jesus deine Identität, Jesus dein Sieg und dein Heil ist. Und nicht die Dinge, nicht die Personen in dieser Welt, die kommen und gehen. Und nicht nur an schlechten Tagen, sondern jeden Tag singen wir noch in Dankbarkeit zu Gott. Oder ist seine Gnade uns irgendwie selbstverständlich geworden? Kein größeren Grund zur Freude und zu feiern, so dass wir nicht mehr zu ihm singen, sondern nur meckern. Nun, wenn wir 2. Mose 15 anschauen, wir müssen zugeben, es schmeichelt uns nicht. Wir spielen nicht die erste Geige hier bei Gottes Rettung. Gott allein verdient die Ehre. Aber bloß weil Gott im Vordergrund steht, heißt das lange nicht, dass Israel dann traurig ist. Nein, was wir hier sehen, ist herzliche Freude für alle. Herzliche Freude für alle, die diesen rettenden Gott kennen. Sie dürfen, sie können, sie wollen zu ihm singen. Und es ist ein Lied, wo alle mitmachen. Vers 1. Mose zusammen im Chor mit dem ganzen Volk. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang. Und dann geht das Lied weiter und weiter. Und dann in Verse 20 und 21 ist das Volk Israel so ergriffen von Freude, so ergriffen von Gottes Güte und Gottes Gnade, dass es eine spontane Zugabe gibt. Und die Frauen kommen da mit Tambourin und tanzen und singen. Und der Punkt ist, jeder darf mitmachen. Niemand ist von diesem Lied ausgeschlossen, wenn er den rettenden Gott kennt. Niemand im Gottesvolk ist ausgeschlossen. Alle dürfen singen. Und es ist genauso im Neuen Testament. Jesus Christus stirbt für uns am Kreuz. Er stirbt in Schande und Schuld, damit wir nicht gerichtet werden. Damit wir angenommen werden können. Damit wir Freiheit bekommen können. Und deswegen können wir singen. Er hat einen noch größeren Sieg für uns gewonnen, als er hier in 2. Mose 15 gewonnen hat. Da am Kreuz hat er alle bösen Mächte, alle geistliche Feinde, die gegen uns standen, entmachtet, entwaffnet und zertrümmert. Paulus beschreibt es so in Kolosser 2. Als Gott so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie in Jesus. Ein noch größerer Sieg, der uns auch singen lässt, der uns noch mehr Grund zur Freude, noch mehr Grund zu singen gibt. Alles, was uns verdammen konnte, ist erledigt, ist weg, ist entfernt. Alles, was zwischen uns und Freiheit mit Gott stehen könnte, ist erledigt, ist weg, ist entfernt. Es ist zertrümmert worden durch Jesu Tod am Kreuz für uns. Und deswegen können wir als Gottes Erlöste singen. So zum Schluss. Wenn du den Herrn Jesus kennst, dann ruft Gott dich in 2. Mose 15 nicht dazu, so zu tun, als ob alle deine Probleme nicht existierten. Er sagt nicht hier, vergiss deine Probleme, verdräng deine Ängste. Israel ist noch nicht im verheißenen Land. Wir sind noch nicht in der neuen Erde. Und der Weg dahin wird häufig hart und steil und eng sein. Doch wozu Gott uns hier ruft, ist, dass wir unsere Ängste und unsere Frust und unsere Trauer und unsere Probleme im Lichte Christi Sieg sehen. Dass wir sehen, dass sie allesamt kleiner sind als das, was Christus für uns errungen hat und erworben hat. Und dass wir deswegen Christus anbeten. Für seine Rettung, für sein Gericht über unsere Feinde. Dafür, dass er uns erworben hat und dass er uns behalten wird. Bis zum Tag seiner Wiederkunft. Und so können wir ihn anloben, ihn besingen, jeden Tag. Lasst uns beten. Lieber Vater, bitte vergib uns dafür, wo wir deine Liebe als selbstverständlich nehmen. Vergib uns dafür, wo wir deinem Charakter misstrauen und deine Güte und deine Gerechtigkeit und deine Heiligkeit anzweifeln. Schenk, dass wir klein werden vor dir und dass wir erkennen, dass du der allmächtige Gott bist, in dessen Händen wir liegen, jeden Tag unseres Lebens. Und schenk, dass dadurch, Vater, unsere Freude umso größer wird, umso stabiler wird, umso fester wird. Unsere Freude an deinem Sohn Jesus Christus, der für uns im Kreuz gesiegt hat und uns aus aller Sklaverei geführt hat. Schenk, dass wir unsere Probleme, unsere Ängste im Licht seinem Sieg sehen können. Und dann nicht still vor ihm bleiben, sondern ihn anbeten. In Jesu Namen. Amen.